guten Morgen zusammen. Tja, und in Potsdam ist immer was los. Die Stadt, die ist wieder Ziel von Touristen aus aller Welt, aber auch sie ist das Zuhause von mehr als 2000 Menschen aus der Ukraine geworden. Wie es um ihre Unterbringung steht, was aus den Veränderungen generell so im Bürgerservice geworden ist und auch, wie die Stadt sich auf Katastrophen wie zum Beispiel Waldbrände vorbereitet, das wollen wir heute Morgen im OB-Talk besprechen. Und da fehlt natürlich ein Mann, der nicht im Studio fehlen darf. Oberbürgermeister Mike Schubert, der ist bei mir. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Herr Lohan. Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn Sie mit mir sprechen wollen, ohne dass ich anwesend bin.
Das stimmt, nicht dann würde ich mit mir selber reden und würde mir die Fragen wahrscheinlich nicht beantworten können. Dementsprechend gut, dass Sie da sind. Wir fangen direkt mit der Wohnsituation der Geflüchteten an. Ist ja ein wichtiges, brandaktuelles Thema. Die Unterkunft in der Biosphäre, die wird ja, soweit ich weiß, heute aufgelöst. In der Metropolishalle wiederum wohnen ja nach wie vor Ukrainerinnen und Ukrainer und auch bei Privatpersonen. Um vielleicht erstmal so einen allgemeinen Überblick zu bekommen. Wie viele Menschen sind aktuell wo untergebracht und kann man schon abschätzen, wann sie in Wohnungen umziehen können?
Das wird sicherlich ein Schritt-für-Schritt-Verfahren sein. Wir haben aktuell, und da schiebe ich dann den großen Dank mal vorne weg, 2200 Geflüchtete immer noch in Privatunterkünften, also bei Potsdamern und Potsdamer, die einfach gesagt haben, ja, wir sind persönlich bereit, jemanden aufzunehmen und mit ihm für eine Zeit, die ja keiner vorausbestimmen kann, das darf man immer nicht vergessen, gemeinsam zu leben. Und viele von denen, die das gemacht haben, die haben das zu Beginn des Krieges gemacht und wir wissen beide, wie lange das jetzt schon läuft. Und von daher kann man da gar nicht häufig genug Dankeschön sagen. Deswegen will ich es an der Stelle auch nochmal machen. Und darüber hinaus haben wir aktuell in Gemeinschaftsunterkünften 225 Geflüchtete aus der Ukraine zu denen, die wir ja schon in den Unterkünften hatten. Wir haben 184 Personen in den Notunterkünften, davon sind 170 in der Metropolishalle. Und Sie haben gerade gesagt, die Biosphäre ist praktisch jetzt in den letzten Zügen. Das schwankt immer so ein bisschen mit den Zahlen, aber wir wollen die Biosphäre jetzt vom Netz nehmen, werden dann mit der Metropolishalle weitermachen. Was ich Ihnen ehrlicherweise nicht sagen kann, wie lange wir die Metropolishalle noch brauchen werden. Wir sind mit Hochdruck momentan dabei, das umzusetzen, was uns die Stadtverordneten über Jahre zu Recht auch immer wieder ins Stammbuch geschrieben haben, nämlich zu gucken, wie wir in Potsdam wohnungsähnliche Unterbringung hinbekommen. Und wenn man sich die Preise am Markt anguckt, was so Container kosten, dann darf man und sollte man sich auch immer fragen, was ist denn langfristig wirtschaftlich? Deswegen ist jetzt die Entscheidung gefallen, 400 Wohnungen zu bauen. Ich weiß, dass der eine oder andere gesagt hat, Menschenskinder, jetzt geht's aber schnell in der Frage. Und deswegen spreche ich es auch ganz bewusst mal an. Ja, es gibt momentan Sonderbauformen und Möglichkeiten, schneller auszuschreiben seitens der Bundesregierung, dass wir Verfahren, die sonst länger dauern, einfach beschleunigen können. Und es war eine Grundsatzentscheidung zu sagen, ja, wir machen das, wir bauen diesen Wohnraum, der dann eben danach, nach dem Ukraine-Krieg und wenn Menschen zurückgehen, ja bestehen bleibt. Dasselbe System hat Olaf Scholz seinerzeit in Hamburg gemacht und der Wohnraum wird heute als ganz normaler Wohnraum mitvermietet. Aber er konnte damals schneller errichtet werden. Denselben Weg gingen wir jetzt mit geringeren Zahlen. Und die Diskussion, die es dazu gibt, ich kann sie nachvollziehen. Ich denke aber, besser als gar nicht bauen, ist solche Möglichkeiten nutzen, um zu beschleunigen, um dann langfristig etwas davon zu haben.
Dieser Wohnungsbau, der wird sich ja nicht innerhalb von wenigen Monaten realisieren lassen. Sie haben die Metropolishalle schon angesprochen, war ja ein Impfzentrum davor. Momentan verbreitet sich auch die Corona-Variante BA5 und dementsprechend steigen auch die Infektionszahlen wieder. Heißt also folgende Frage, wie sieht denn der Plan aus, wenn wir im September ein Impfzentrum wieder bräuchten? Wie geht's denn dann weiter? Gibt es da einen Plan?
Also wir hatten ja mehrere Stationen, wo wir geimpft haben. Das war, glaube ich, in der Pandemie im letzten Jahr eine der Situationen, wo die Landeshauptstadt Potsdam nicht nur schnell reagiert hat, sondern auch in der Verteilung der Impfzentren für sich einen Weg gefunden hat, der funktioniert. Wir haben ja dann beispielsweise an der Schiffbauer Gasse noch ein Impfzentrum gehabt. Wir haben mit mobilen Angeboten gehabt. Das zwischenzeitlich hatte das Klinikum das Zelt auf dem Parkplatz stehen. Also Möglichkeiten, Impfangebote zu schaffen, wenn wir denn müssen. Müssen nicht wegen der Pandemie, sondern weil es die Hausärzte nicht schaffen. Die hätten wir als Stadt und wir können dann auf die alten Konzepte zurückgreifen und mit denen arbeiten.
Heißt also, die Metropolishalle soll so lange wie es geht für Ukrainerinnen und Ukrainer bereitgestellt bleiben?
Solange wir keine bessere Alternative haben und der Eigentümer uns die Halle zur Verfügung steht, das gehört ja auch immer dazu, werden wir sicherlich die Möglichkeiten dort nutzen müssen. Und wer sich die Lage in der Ukraine anguckt, der ahnt, dass das nicht morgen vorbei sein wird.
Definitiv. Sie waren ja gerade bei einer Sitzung des Deutschen Städtetags vorgestern und auch am Mittwoch, wo sich die Bürgermeister aus der Republik ausgetauscht haben. Wie sieht denn eigentlich die Lage Potsdams im Vergleich zu den anderen Städten bei dem Thema Flüchtlingsunterbringung aus?
Ich glaube, das ist schön, dass Sie das mal fragen, weil wir denken ja manchmal in Potsdam, wir sind so in einer sehr besonderen Situation. Ich kann sagen, wir sind bei vielen Punkten im Konzert der Kolleginnen und Kollegen gleich. Bei der Frage von Flüchtlingsunterkünften und auch bei der Frage von, wir kommen nachher noch zum Bürgerservice und anderen Themen. Wir haben alle ähnliche Herausforderungen momentan zu meistern. Das hat was mit der Pandemie zu tun. Das hat was gerade in Ballungszentren mit Fachkräftemangel zu tun. Und wir stemmen uns da alle gegen. Und deswegen sind so eine Runden wie der Deutsche Städtetag auch für mich persönlich immer wichtig. Nicht um mal nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid mit den Kollegen zusammenzusitzen, sondern mal zu fragen, sag mal, wie macht ihr denn das? Und die fragen dann umgekehrt, wir haben bei dir gehört, du machst dieses oder jenes anders als wir. Und so kann man neue Ideen mitbringen. Die passen dann nicht immer, aber der Austausch ist unheimlich wichtig.
Mhm. Sie haben gerade eben schon das Thema Bürgerservice angesprochen. Ich würde gerne genau darauf jetzt zu sprechen kommen. Es ist ja in den letzten Wochen und Monaten schon so eine Art Aufregerthema gewesen. Damit dringende Passangelegenheiten eben noch vor dem Sommerurlaub erledigt werden konnten, gab es da eine extra Warteliste online, die auch gut genutzt wurde. Die Anzahl der Mitarbeiter, die wurde auch um mehr als 10 Stellen erhöht. Die Maßnahmen, könnte man glaube ich sagen, die haben ein bisschen Druck genommen einfach aus den letzten Wochen. Wie geht es denn jetzt langfristig weiter? Ist der Bürgerservice, was würden Sie sagen, auf dem Weg zu einer zufriedenstellenden Form?
Also erstmal war es in der Tat ein Kraftakt. Da spielten unterschiedliche Sachen rein. Das war bei uns die Frage von, wo kriegen wir Personal her, die im Bürgerservice arbeiten wollen, aber auch Dinge, die nach Corona verändert werden müssen. Und dann sind es so ganz kleine Sachen. Wenn Sie sich mit Bürgerinnen und Bürgern unterhalten, dann haben natürlich dadurch, dass wir in den letzten 2 Jahren alle nicht wirklich reisen konnten, viele auch nicht in ihre Passunterlagen mal reingeguckt. Ich auch nicht. Ich musste jetzt auch vor dem Sommer, wir fahren mit den Kindern weg, mal gucken, sind eigentlich die Kinderpässe noch aktuell. Und dann haben viele gemerkt, hoppala, die Papiere laufen ab. Deswegen haben wir auch deutlich höhere, wie es dann im Verwaltungsdeutsch heißt, Fallzahlen gehabt. Also schlicht Bürgerinnen und Bürger, die Passpapiere brauchten. Und wir brauchten nicht nur Personal, wir brauchten Arbeitsplätze. Wir brauchten Technik, wir brauchten eingearbeitetes Personal. Und daraus hat sich eine Bugwelle gebildet. Die wollte keiner, schon gar nicht die Kolleginnen und Kollegen, die da im Bürgerservice arbeiten, die wirklich im wahrsten Sinne ja sozusagen das Aushängeschild oder die vorderste Front der Stadt sind und die da alles gegeben haben. Und deswegen haben wir uns dann was einfallen lassen mit der Warteliste, was es so, jetzt kann ich wirklich mal sagen, das war nämlich eines der Themen, die ich jetzt weitergeben konnte beim Städtetag, die es so in Deutschland nicht gibt. Dass es eine Warteliste ist, wo man so eine Form von Fast-Track hat, und wo Verwaltung Bürger anruft, die gab es bisher nicht. Und man hat mich da auch gefragt, was die Erfahrungen sind. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren durchweg positiv. Bürgerinnen und Bürger, die diese Umdrehung wirklich als Service verstanden haben. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie geht's weiter? Wir haben jetzt für die Größe unserer Stadt eigentlich genügend, fast schon ein bisschen mehr Personal als genügend an Bord. Jetzt geht es darum, die Prozesse so abzustimmen, dass das auch passt und wir müssen gemeinsam werben, dass Dienstleistungen, die man nicht unbedingt im Bürgerservice machen muss, dann vielleicht auch die Online-Möglichkeiten, die wir heute schon haben, genutzt werden. Ich will es mal an 2 Beispielen machen. Bin in den letzten Wochen sehr oft angesprochen worden wegen Führungszeugnissen. Wegen Führungszeugnis muss heute keiner mehr in den Bürgerservice gehen. Die kann man, wenn man einen Personalausweis hat, der online-fähig ist, über die Seiten der Landeshauptstadt Potsdam auch jetzt schon machen, ohne überhaupt ins Amt gehen zu müssen. Und dann kriegt man ihn nach Hause geschickt. Genau dasselbe gilt für Parkausweise. Auch Parkausweise muss man nicht unbedingt mit einem Termin im Amt machen. Das sind aber wirklich Mengen an Terminen. Und wenn wir es gemeinsam schaffen würden, dass diejenigen, die gar nicht ins Amt wollen und die vielleicht nur die Sachen haben, das online machen, dann hätten wir natürlich mehr Termine für diejenigen frei, die tatsächlich Beratung brauchen, weil sie umziehen, weil sie neu sind in der Stadt oder die 3, 4 Pässe zu machen haben. Da müssen wir gucken, wie wir nach dem Sommer mit einer vernünftigen Werbekampagne nochmal auf die Möglichkeiten, die es in der Stadt gibt, die vielleicht manchmal ein bisschen versteckt auf unserer Homepage sind, auch nochmal hinweisen.
Mhm. Es gibt 2 Anträge der Ortsteile Golm und Groß-Glienicke, die jeweils wollen, dass diese Ortsteile einen mobilen Bürgerservice bekommen. Eben zum einen, weil sie die langen Fahrtwege bei teilweise auch sehr ungünstigen Busverbindungen sparen wollen und vor allem auch dieses lange Warten. Wie ist denn die Perspektive dieser Anträge?
Also man muss sich das angucken. Ich habe mir genauso wie andere natürlich die Modelle angeguckt, die man noch so machen kann. So ist auch zum Beispiel der Fahrradkurier entstanden. Das ist auch so ein Modell, wo es anderswo. Die meisten, die solche mobilen Angebote gemacht haben, da war dann schlicht zu wenig an, an Terminen da. Also man hat dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwar in dem Ortsteil stehen, aber da kommt ja dann auch nicht jeden Tag jemand. Also man muss mal wirklich mit Mengengerüsten arbeiten. Ich will mir die Sachen angucken, wo man mit Direktterminen an Orten fährt. Also gibt noch ein paar Modelle, die spannend sind, ob es jetzt am Ende der, ich sag mal, der Rufbus ist, der in den Stadtteil fährt oder in den Ortsteil. Da sind wir noch nicht durch. Das muss man wirklich ernsthaft durchrechnen, ob sich das im Abgleich zwischen Servicegedanken auf der einen Seite und der Frage von Wirtschaftlichkeit wirklich rechnet. Was man auf jeden Fall aber in Potsdam gucken muss, auf Dauer, wenn wir jetzt das Rathaus sanieren, werden wir mit dem Bürgerservice nochmal an eine andere Stelle gehen, ob man vielleicht einen zweiten Bürgerservice in Potsdam braucht, an einem Punkt, wo möglichst viele Menschen vorbeikommen.
Wir wollen auf ein letztes Thema, ebenso genauso wichtig, vielleicht sogar noch aktueller eingehen, und zwar auf unsere Nachbarschaft im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Haben ja heute vor einer Woche die großen Waldbrände begonnen. Das sind Bilder, die tatsächlich durch ganz Deutschland gingen, die eben wirklich direkt vor unserer Haustür lagen. Auch Potsdam hat Wälder, die genauso trocken sind wie die in Potsdam-Mittelmark, ist klar. Und dementsprechend müssen auch wir irgendwie mit Waldbränden rechnen. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie wir sie jetzt vergangenes Wochenende gesehen haben. Trotzdem die Frage, wie ist die Stadt auf genau solche Situationen eingestellt?
Wir haben ja die Frage der Katastrophen- und Krisenvorsorge ganz bewusst dieses Jahr als eines der strategischen Ziele in der Landeshauptstadt Potsdam festgelegt. Da haben manche sich gewundert, warum ich diesem Thema so große Bedeutung beimesse. Manche meinten, das ja auch in Verbindung zu bringen, das hat er früher beruflich gemacht und deswegen macht das. Nein, damit hat es natürlich nichts zu tun. Wenn Sie mal die Themen zusammenziehen, wir haben jetzt die Waldbrände, das haben wir nicht das erste Mal. Ja, und wir haben auch in Potsdam wirklich viel Waldfläche. Ralf Krawinkel hat in den letzten Tagen nicht ohne Grund darauf hingewiesen, in mehreren Interviews, das, was in Potsdam-Mittelmark passiert, kann uns auch in Potsdam passieren. Da ist keiner vorgefeit. Wir hatten eine Stabslage, was Corona betrifft, davor. Wir haben jetzt eine Stabslage, was die Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten betrifft. Wir wissen alle, dass die Frage Gasmangellage nicht erst seit der Entscheidung der Bundesregierung von gestern ein Thema ist, was uns für die nächsten Wochen und Monate beschäftigen wird. Und das sind alles Strukturen, die im Bereich Brandkatastrophenschutz, Krisenarbeit liegen. Von daher war es richtig und ist es richtig, sich da neu aufzustellen. Gibt ja auch ein paar schöne Sachen, also beispielsweise neue Technik, freuen sich die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr immer, der Rettungsbus oder die neuen Tanklöschfahrzeuge, die kommen. Das sind aber nicht irgendwie Geschenke, sondern das sind wichtige Arbeitsmittel für die Kolleginnen und Kollegen. Und wer gesehen hat, wie schnell es geht, dass Menschen evakuiert werden müssen, der weiß, wozu man einen Rettungsbus braucht. Und wenn man gesehen hat, wie schnell so ein Fahrzeug leer ist, der weiß, warum man mehr Tanklöschfahrzeuge braucht. Aber vor allen Dingen brauchen wir am Ende des Tages Menschen, die diesen Beruf machen. Und da schließt sich dann der Kreis zum Ersten zu denen, die ehrenamtlich tätig sind. Wir können nur immer wieder werben, dass Tätigkeiten, sei es Krankenhaus, sei es Feuerwehr, nicht nur, wir haben im letzten Jahr viel über das Klatschen gesprochen, nicht nur den Dank bekommen, sondern dass Menschen sich auch diesen Beruf zutrauen und diesen Beruf machen, weil am Ende des Tages, da gibt es keine Technik, die das ersetzen kann. Am Ende muss jemand auf dem Löschfahrzeug sitzen, nach vorne fahren und den Brand bekämpfen. Und das ist eine ganz besondere Tätigkeit. Allen, die da am Wochenende draußen waren, hat der Landrat Marco Köhler ja schon gedankt, wir haben es auch von Seiten der Stadt gemacht. Aber wir müssen uns an solche krisenhaften Szenarien auch ein Stück weit gewöhnen. Wenn wir über Klimawandel reden, dann hat das Auswirkungen auf die Region, weil das, was wir da erleben, das ist nicht nur Unachtsamkeit, sondern das hat eben auch, was die Trockenheit betrifft, viel mit Klimawandel zu tun.
Wie wichtig ist denn die Absprache zwischen beispielsweise der Stadt Potsdam und auch dem neuen Landrat in Potsdam-Mittelmark mit Marco Köhler? Ich meine, man hat ja zum Beispiel Bilder gesehen am vergangenen Wochenende, dass auch die Feuerwehr Potsdam eben helfen musste im Landkreis. Wie wichtig war das jetzt, vergangene Zeit, und ist es auch in den nächsten Wochen?
Also Marco Köhler und ich haben am Wochenende nicht nur einmal miteinander telefoniert. Wir haben Gott sei Dank einen sehr guten Draht zueinander, nicht nur, weil wir irgendwie aus einer Partei kommen, das hat weniger damit zu tun, sondern einfach, weil wir sagen, das ist hier eine Region, die ist nicht nur schön für Urlaub machen und Tourismus und schön für die Menschen, die hier zusammen leben können, sondern die muss auch zusammen arbeiten. Und deswegen müssen Landrat und Oberbürgermeister auch eng verzahnt arbeiten. Das funktioniert und lässt sich mit ihm wirklich exzellent an.
Sehr gut. Dann danke ich Ihnen für den Besuch heute. Haben wir einen kleinen Einblick bekommen, wie es im Potsdamer Rathaus aktuell abläuft. Ist eine Menge auf der Agenda, aber das wäre sonst auch langweilig, wenn das nicht so wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen herzlichen Dank.
Guten Morgen Potsdam, Brandenburg und Berlin. Die Radio Potsdam Frühschicht. Wir machen den Morgen zu Ihrem Morgen.